Frage am Anfang. Wer von euch geht gern ans Wasser? Also irgendwie an den See, ob der jetzt in Deutschland ist oder Italien oder die Nordsee oder Ostsee. Wer geht von euch gern irgendwie ins Wasser? Ja, wow, viele, sehr schön. Also ich gehe auch gern ans Wasser. Also wir gehen ja gern an die Ostsee, weil da im Vergleich zur Nordsee das Wasser meistens da ist. Ne? Also während an der Nordsee geht man fröhlich da und dann ist wieder ganz dahinter. Mein Satz im Blick aufs Meer oder Wasser eigentlich im Allgemeinen fast schon, also bei den großen Gewässern. Also ich gehe gern ans Wasser, aber nicht gern ins Wasser. Ja? Also ich kann schwimmen, aber das wäre eigentlich schon ein Grund, nicht ins Wasser zu gehen. Aber also ich gehe gern ans Wasser, aber nicht unbedingt ins Wasser. In der Ostsee ist eh immer so kalt, finde ich. Das überlasse ich dann lieber unserer Petra oder der Ruth, die schrecken da ein bisschen weniger zurück. Also ist ja durchaus entscheidend, ob ich am Wasser oder im Wasser bin. Ja, und tatsächlich wird uns dieser Gedanke zum Philipperbrief immer wieder erstaunlich, gell, was alles zum Philipperbrief führt. Da schreibt nämlich der Paulus: Weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Also alle sind angesprochen. Eine mehrfach gehörte Aufforderung, die sich auch noch mehrfach wiederholen wird. Also er sagt, freut euch in dem Herrn. Das taucht ja sehr bewusst auf, das kleine Wort in. Also wir sollen uns sozusagen in dem Herrn freuen und nicht nur am Herrn. Ja? Also wenn ich jetzt nochmal so Ostsee-Übertragung gehe und den Gedanken vom Einstieg ein bisschen umformuliere, muss man ja sagen, es ist ja schon ein sehr großer Unterschied, ob ich mich am Meer freue oder im Meer freue. Ja? Also wenn ich mich am Meer freue, dann genieße ich so den Strand und den Sand unter meinen Füßen, schaue aufs Wasser und freue mich am Rauschen der Wellen, an der frischen Seeluft. Aber ich kann mich ja am Strand freuen, ohne je einen Fuß ins Wasser zu setzen. Das geht. Ne? Also am Meer freuen meine ich, nicht am Strand. Wenn ich mich aber im Meer freue, dann ist das eine völlig andere Situation. Na, dann bin ich da richtig drin, umgeben von diesem frischen, salzigen Meerwasser. Das spüre ich dann auch im ganzen Körper, ganz umgeben, könnte sagen, von Kopf bis Fuß. Also wenn der Paulus jetzt hier schreibt, man soll sich im Herrn freuen, es gibt im Griechischen schon auch noch andere Wörter, ne, die man verwenden hätte können. Also man könnte auch schreiben am Herrn. Ne? Wenn er aber schreibt, in dem Herrn freuen, dann ist das nicht bloß eine besondere Redewendung, sondern bringt auch was zum Ausdruck. Also, wenn man es ganz drastisch sagen will. Also, man kann sich an Jesus freuen, ohne an ihn zu glauben. Also, das kann man machen. Man kann sich an Jesus freuen, ohne an ihn zu glauben. Man könnte sagen, ich freue mich an Jesus, weil er so ein friedliebender Mensch war. Weil er so viel Gutes getan hat und ein gutes Vorbild ist. Weil seine Zitate heute noch ermutigend sind. Das wäre möglich. Gibt auch Leute, die leben so. Immerhin ein gutes Vorbild ist Jesus auf jeden Fall. Aber der Paulus, der möchte zum Ausdruck bringen, zu sagen, er will keine Bewunderer, ne, sagen wir, wie toll, sondern er möchte sozusagen Leute, die sich in Jesus freuen, also ohne diese Distanz mit Jesus umgehen. Also sozusagen, dass man ganz im Glauben lebt, sozusagen da ganz eintaucht, wie so ein Schwimmer in der Ostsee, wie so ein Fisch im Wasser. Und für Paulus ist klar, wer zum Glauben kommt, der ist, um in unserem Bild zu bleiben, sozusagen ins Wasser. Ne? Der ist dann so richtig rein, nicht bloß in der Nähe, eingetaucht ins kühle, nass. Und das dürfen wir uns ja dann gern bildlich vorstellen, zu sagen, Jesus ist dann über uns und unter uns, vor uns und hinter uns, rechts und links. Also so vollkommen um uns wie das Wasser im Meer, wo es ein bisschen an die Grenze stößt, ist, dass Jesus natürlich auch in uns ist. Das wäre jetzt beim Wasser aber nicht so gut. Sondern zu sagen, aber ihr versteht, ne? Also ganz, ganz im Glauben drin sozusagen. Für uns ist es fremd, weil es im Deutschen praktisch diese Redewendung nicht gibt. Ne? Also ich könnte sagen, ich kann mich an meinen Kindern freuen, ich kann mich mit denen freuen, ich kann mich über sie freuen, aber in ihnen freuen, das gibt es im Deutschen so nicht. Ne? Deshalb verstehe ich schon, wenn jemand sagt, für mich macht es im ersten Moment keinen Unterschied, ob ich mich an Jesus oder in Jesus freue, also wenn wir das so ausdrücken. Aber wenn wir es nochmal genau anschauen, könnte es einen Unterschied machen. Und deshalb ist auch wirklich schön, dass der Paulus das hier so erwähnt und nicht bloß sagt, ich freue mich an Jesus, sondern sagt, ich freue mich in Jesus. Weil wie gesagt, mit dem Wasserbeispiel ist es auch ein großer Unterschied, ob ich sage, ich freue mich am Wasser oder im Wasser. Interessant ist ja, dass der Paulus schreibt, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Liegt wohl an der menschlichen Vergesslichkeit, dass man sagt, gelegentlich muss man an etwas erinnern. Heute Morgen habe ich zu Ruth gesagt, gut, dass Jörg und ich nicht den Gottesdienst im Grün heute geplant haben. Da sagt die Ruth, wieso war einer geplant? Da sage ich, nein, aber man kann sich an jedem Sonntag, wo es regnet, freuen, dass wir keinen geplant haben. Ne? Dann braucht man auch keine Absage. Ne? Oder immer so, immer diese Wetter, weil der Jörg und ich immer diese Wetterfragen da, ne? Da kann man sagen, ja, bis Wetter draußen ist. Also manchmal ist ja gut, man erinnert sich an etwas, wo man vielleicht sagt, ne, das ist eigentlich gar kein Thema. Ja, aber warum denn nicht? Man kann sich doch dran freuen. So, also zunächst einmal geht es um die Freude. Und zwar in Jesus zu sagen, wir sind da ganz im Glauben und deshalb gibt es da viel zu freuen. Aber er macht dann weiter und stellt fest, es gibt auch Leute, die die Freude am Glauben rauben wollen, beziehungsweise die Menschen da in Philippi entweder die Last des Glaubens groß machen oder sie durcheinander bringen. Er schreibt dann, nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Das sind jetzt eigentlich eine Reihe Worte, die sind also, die stehen wahrscheinlich heute auf dem Index, also die darf man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, aber also vor den Hunden, jetzt, wir denken ja da an so gut gepflegte Haushunde, ne, die so ein bisschen. Aber das waren eher so Straßenköter, wo die so vor Augen hatten, ne? Wenig gepflegt. Hund war damals ein sehr abwertendes Schimpfwort. Vermutlich, wie gesagt, so ein Straßenköter vor Augen. Nicht-Juden wurden als Hunde bezeichnet. Sie galten nämlich als unrein, weil sie Aas gefressen haben. Damit standen praktisch Heiden und Hunde so auf einer Stufe ganz unten. Und nun verwendet der Paulus diesen sehr abwertenden Begriff gegenüber von, so ich sage mal, so jüdisch-christlichen Irrlehrern. Und das war dann schon mal ziemlich kräftig, weil ja die von ihrer jüdischen Prägung her immer im Reinen leben wollten, also dass man rein lebt. Ne? Und zu sagen, also die jetzt als Hund zu bezeichnen, war dann schon ziemlich kräftig, das hat Aufmerksamkeit erregt. Und er erweitert dann die Beschreibung böse Arbeiter. Also arbeiten tun die schon was. Also die missionieren auf ihre Art auch. Also die sind jetzt nicht faul. Aber sagt, die sind böse Arbeiter. Böse ist in dem Fall der Gegensatz zu gut. Ne? Zu sagen, die arbeiten ungut. Da kommt am Schluss nichts raus. Nämlich, wir kommen gleich nochmal drauf, es geht um einen Glauben, der aus eigener Leistung lebt. Und als Drittes, hütet euch vor der Zerschneidung. Interessanterweise ist es nicht ganz klar, was damit gemeint ist, aber etwas zerschneiden hört sich ja so nach kaputt machen an. Deshalb habe ich so ein Bild da gewählt, zu sagen, da wird was kaputt gemacht, was eigentlich zusammengehört. Also ich stelle mir das Bild nicht so vor, dass der Paulus den Philippern jetzt so die gute Botschaft von Jesus mitteilt und sagt, hey, wir haben's. Jesus hat alles für uns vollbracht. Im Glauben haben wir da Anteil, wir haben Vergebung der Sünden, wir sind Gottes Kinder, wir dürfen da fröhlich leben. Und nun gibt es also Leute, die das beschädigen oder beziehungsweise beschädigen wollen. Und der Paulus steigt dann bei seiner Begründung ein, bei der Beschneidung. Also Beschneidung war im jüdischen Bereich immer sehr wichtig, wahrscheinlich bis heute. Das war immer sein, dieses Kindchen, da am achten Tage wurden die beschnitten, das ist ein jüdisches Kindchen, das gehört zum erwählten Volk. War ein äußeres Zeichen und zum erwählten Volk zu hören, hat auch praktisch geheißen, ich auch gerettet. Ne? Und es wurde nun also auch von den Heidenchristen verlangt, die Beschneidung. Ich sage immer, da können wir Männer alle dankbar sein, dass der Paulus da eine klare Haltung dazu hatte. Er sagt, was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt, die einen Menschen völlig verändert. In den Augen der Menschen mag das nicht viel bedeuten, wohl aber bei Gott zu sagen, entscheidend ist die Beschneidung des Herzens, sozusagen eine Veränderung meines Wesens. Und es wurde nicht dadurch deutlich, dass da eine kleine Operation durchgeführt wird, sondern so wie er es eben dann da im Römerbrief schreibt, Beschneidung des Herzens. Andere Werte, andere Ja, unser ganzes Weltbild hat sich ja dadurch verändert, dass wir zum Glauben gekommen sind. Und er sagt, unser Glaube beruft sich allein auf Jesus und deshalb freuen wir uns in Jesus und nicht in unseren religiösen Leistungen. Ja, von denen spricht er jetzt hier nichts. Und da wird der Paulus dann sehr deutlich und sagt, also wenn sich einer etwas einbilden könnte auf seine quasi religiöse Leistung, die damals Gewicht hatte, wenn sich da einer etwas drauf einbilden könnte, dann wäre ich das. Ja, da ist jetzt mal ganz unbescheiden. Obwohl ich, sagt er dann, meine Zuversicht auch aufs Fleisch, also auf mein eigenes Leben setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, da ich am achten Tag beschnitten bin, das sagt ganz vorbildlich, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Also man könnte kurz sagen, besser geht's nicht. Ja, das, also besser geht's jetzt nicht. Pünktlich beschnitten, kommt aus dem kleinen, aber sehr angesehenen Stamm Benjamin, damals das Volk Israel praktisch im Wesentlichen aus zwei Stämmen, Juda, so der größere Teil, und der kleine, aber feine Stamm Benjamin, wo zum Beispiel erster König Saul herkam. Also die hatten immer so ein bisschen einen Sonderstatus. Und der Paulus hieß ja Saulus, also gerade so ein bisschen in Anlehnung an den bekannten Benjamiter. Er wuchs zwar nicht in Israel auf, aber seine Eltern leben trotzdem ganz jüdisch. Und er wurde dann auch Pharisäer. Das heißt, das sind Leute, die die Vorschriften des Glaubens sehr ernst nehmen. Er war vor seiner Bekehrung, vor seiner Hinwendung zu Jesus sogar sehr stolz drauf, dass er die Christen verfolgte und hielt es praktisch für den wertvollsten Dienst, den man tun könnte. Paulus kann sagen, ich war aus Sicht der Gebote absolut fehlerfrei. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema. Also, wenn man es schaffen will, nach den Geboten absolut fehlerfrei zu sein, muss man die Gebote halt so hinbiegen, dass es möglich ist. Also, vereinfacht gesagt, ne? Aber egal, er sagt, wenn es um meine religiöse Leistung geht, habe ich schon lange die Goldmedaille. Und ich muss zugeben, also es ist jetzt ein Text, 2000 Jahre alt, zu sagen, also so ein religiöser Leistungsgedanke. Da kann man fragen, ja, gibt's denn den wirklich noch? Also ich habe zumindest noch was davon abbekommen, manch andere auch, so in den 80er, 90ern. Da war schon immer die Frage, was ist richtig und was ist falsch, was tut man und was lässt man? Also man hat ziemlich viel lassen dürfen, das ist auch schön. Wir mussten ja nie was, wir durften ja immer. Also von uns Jugendlichen hat sich damals aber kaum einer als Goldmedaillengewinner gefühlt, sondern man hat immer so das Gefühl gehabt von Rückstand. Immer wenn du, also man hat sich zwar angestrengt irgendwie, aber man hatte immer so latentes Gefühl, es reicht wohl nicht ganz. Und dann gab es natürlich auch noch in den christlichen Gruppen so einen kleinen Vergleichswettkampf. Also Gruppen, die keine Babys getauft haben, die haben sich gut gefühlt. Gruppen, die in Zungen geredet haben, haben sich noch besser gefühlt. Aber im Grunde haben wir Erzähler uns doch für die Besten gehalten. Ne? Also so immer so ein bisschen, immer so ein kleiner Vergleichswettkampf. Also ich bin ja echt dankbar, dass wir so insgesamt aus diesem Wettkampfmodus ausgestiegen sind. Dieses ewig weiter, besser, schneller, höher und so. Und da ein bisschen mehr uns auf Jesus konzentrieren, zu sagen, was ist Jesus, was hat er für uns getan. Aber es gibt interessanterweise nach wie vor christliche Gruppen, die im Blick auf Regeln und Vorschriften ziemlich streng sind und die wachsen. Können wir sagen, ja, wieso das? Also manche, die da hingehen, die sagen, ach, ist alles unsicher, alles unklar, alles so, und da muss ich ständig selber überlegen und so. Also mir wäre es lieber, jemand würde mir sagen, was richtig und falsch ist. Und ein Teil dieser Leute findet es in solchen Gruppen echt gern wieder. Die sagen, super, ich brauche gar nicht mehr drüber nachdenken, der sagt mir es ja. In unsicheren Zeiten haben solche Gruppen durchaus auch Zulauf. Also ich bin nicht dagegen, den Glauben ernsthaft zu leben. Ich sage mal, ja, wir fallen jetzt auf der anderen Seite vom Pferd, es ist ja Beliebigkeit eingekehrt. Ja, vereinzelt habe ich auch den Eindruck, ne? Aber so ist halt manchmal. Aber es ist schon gut, es im Blick zu behalten. Also wohin schlägt das Pendel? Also ist man zu streng da? Na, jetzt ist man vielleicht ein bisschen zu lässig manchmal. Sensibel zu bleiben. Glauben ernsthaft zu leben, so dass es Jesus gefallen würde. Und es gefällt ihm nicht, wenn das Pendel zu streng wird und auch nicht unbedingt, wenn es zu locker wird. Also bedenklich finde ich es immer, wenn ich Aussagen höre, die so in die Richtung gehen, Glaubensleistung bringt Erfolg. Höre. Ne? Also streng dich mehr an, dann geht's dir auch besser. Also das finde ich so dieser Religionsgedanke. Also der Religionsgedanke ist für mich immer, ich bringe was und dafür bekomme ich was. Das kann man weltweit beobachten. Und das gibt es aber auch im christlichen Umfeld. Und ich habe jetzt da so, die Goldmedaille, kommt da noch was? Ja, also das ist einer, das leistet jetzt. Ne? Zu sagen, also ich habe jetzt wirklich relativ aktuell drei Beispiele, wo mir das doch deutlich begegnet ist, so dieser Religionsleistungsgedanke, bring mehr, gibt's mehr. Also so nach dem Motto, aber wie gesagt, nicht erfunden. Wenn du heute nicht in der Bibel gelesen hast, musst du dich nicht wundern, wenn es heute nicht richtig läuft. Wow. Das habe ich früher auch gehört. Hat aber oft auch nicht gestimmt. Wenn du nur als Baby getauft bist und nicht als Gläubiger, dann fällt dir der ganze Segen Gottes in deinem Leben. Oder wenn du nicht den Zehnten in ganzer Höhe spendest, ist es kein Wunder, wenn dir Kraft und Lebensfreude fehlt. Also, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Also ich bin schon auch durchaus der Meinung, dass regelmäßig die Bibel zu lesen was Gutes ist. Eine gute Stimme in meinem Leben, ein guter Ratgeber, ein Ermutiger. Aber sich nicht für den Tageserfolg verantwortlich. Und wenn jetzt jemand innerlich den Eindruck hat, ich bin als Baby getauft, aber ich sollte jetzt irgendwie, also fühlt er sich geführt, dass er sich als Erwachsener nochmal taufen lässt, da gebe ich alle Freiheit. Aber, also ich habe das auch schon erlebt, dann sagen die Leute, also ich bin irgendwie so psychisch oder sonst irgendwie belastet. Das liegt daran, dass ich jetzt bloß als Baby getauft bin. Und dann lassen sie sich als Erwachsener taufen, alles gut. Und dann stellen sie doch fest, die Lebensprobleme sind deshalb aber nicht gelöst. Ne? Also wenn man sich das erhofft, dann kann man es auch bleiben lassen. Und ich halte es auch für eine gute Sache, den Zehnten zu geben. Auch gar kein Thema. Ist ja auch in der Bibel ein Segen draufgelegt. Aber es hat nicht zwingend was damit zu tun mit meiner Kraft und Lebensfreude. Also jetzt bitte nicht die Spenden einstellen, aber es ne? Ihr versteht, was ich meine. Also ermutigen, sensibel bleiben zu sagen, also welche Ermutigung tut uns im Glauben gut, auch mal zu sagen, komm, was weiß ich, wir machen so eine kleine Bibellesegruppe und, ne, und tauschen uns da regelmäßig aus. Und wo geht's halt in die Richtung, tu mehr, gibt's mehr. Dann wird's kritisch aus meiner Sicht. Paulus hat ein Urteil gefunden. Paulus hat ein Urteil gefunden zu seiner eigenen Glaubensleistung. Er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck. Also der Paulus drückt sich hier besonders drastisch aus. So drastisch, dass es keine Bibelübersetzung wörtlich wiedergibt. Aber ich verrate es euch gleich. Also hier steht das griechische Wort Skybala. Gibt es irgendwelchen Mediziner, der sagt, Skybala habe ich schon mal gehört? Schön, dann lernt ihr heute was Neues. Also Skybala heißt Kotballen, verhärtete Kotkugeln, und es kann also zu lebensgefährlichen Umständen führen, weil der Darm dann so verstopft. So, also wenn ich es mal so deutlich ausdrücken darf, wie der Paulus es selber im Blick auf seine vorbildliche Leistung bewertet, ein Ausdruck, den ich in der Predigt sehr selten verwende, er sagt, das war alles Scheiße. Ja, also ich zitiere jetzt nur den Paulus. Ja. Eigentlich hat Paulus damals den Nagel auf den Kopf getroffen, sogar noch mehr, als er vielleicht gedacht hat. Wie gesagt, diese Skybala, diese verhärteten Kotballen bei Menschen oder Tieren möglich, sind lebensgefährlich. Und er sagt, diese Leistungsauflistung, das ist glaubensgefährlich und in gewisser Weise geistlich auch lebensgefährlich. Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu den Pharisäern. Diese Pharisäer, wo er sagte, nach diesen Regeln habe ich ja gelebt. Die wollten absolut richtig leben und das hatte einen guten Anfang. Da war das Volk Israel bei den Babyloniern in Gefangenschaft. Und da haben sie gesagt, damit wir uns hier nicht völlig auflösen, müssen wir nach klaren Regeln leben. Ja, wir müssen unsere eigene Identität bewahren in dieser fremden Kultur. Und dann haben sie also sehr viele sehr genau festgelegt, das sind auch die Synagogen in dieser Zeit entstanden. Wo treffen wir uns, wenn wir keinen Tempel mehr haben? Und dann haben sie gesagt, es ist vieles unklar. Und dann haben sie gesagt, dann erklären wir das jetzt, was man da machen muss an diese unklaren Stellen. Und dann wurde das immer mehr, immer mehr. ein umfangreiches Regelwerk. Und gleichzeitig hat man in der Angst gelebt, je länger, je mehr, wenn ich mich nicht an alle Regeln halte, dann könnte das mein Heil gefährden. Umgekehrt, und das war der noch gefährlichere Gedanke, ich mache alles richtig und dann reicht's. Und was war jetzt gefährlich an diesem Glauben? Was war jetzt gefährlich an diesem Glauben oder für diesen Glauben? Wer überzeugt ist, dass er aufgrund der eigenen Leistung in den Himmel kommt, der braucht ja Jesus gar nicht mehr. Also, warum soll ich Jesus brauchen, wenn ich sage, ich schaffe es ja allein, ich halte ja alles ein. Und da sagt er, das ist der ganz gefährliche Gedanke. Wenn ich sage, ich schaff's ohne Jesus, dann lebt er zwar selbstbewusst und vielleicht auch ein bisschen überheblich, aber letztlich kommt er nicht zum Ziel. Und das will er eben auf jeden Fall bei den Philippern vermeiden, dass sich dieser Gedanke da in den Kopf setzt, mach alles richtig, dann kommst du ans Ziel und du brauchst Jesus nicht. Und deshalb war der Paulus hier auch ziemlich deutlich und sagt, das sind Hunde, das sind böse Arbeiter, das sind Leute, die zerschneiden, das sind so Kotballen, diese Leistungssache. Er wollte die Philipper davor schützen, dass man sagt, jetzt haben wir mit denen so einen guten Anfang gemacht und jetzt kommen so ein paar Deppen da und erzählen denen so einen Mist. Ne? Und hoffentlich glauben das jetzt nicht manche auch noch, weil es ist ja kaum zu glauben, aber bis ins Religiöse hinein. Also der Mensch ist veranlagt zu sagen, er will es doch gern selber schaffen. Auch in unserer Kultur. So lang wie möglich selbstständig bleiben. Das ist ja so ein Ziel, das wir alle haben. Und das ist auch völlig gut. Aber beim Glauben könnte es, wie gesagt, einen Schritt zu weit führen, wenn man sagt, ich schaffe es alleine. Nee, also beim Glauben dürfen wir gern Hilfe jederzeit und immer in Anspruch nehmen, zu sagen, da brauchen wir Jesus und Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und so schreibt dann der Paulus ziemlich viel. Ich habe es versucht, es farblich darzustellen, habe dann gemerkt, wahrscheinlich hilft es auch nicht weiter, aber egal, es ist jetzt irgendwie bunt. Ne? Also, er erzählt jetzt auf und sagt, okay, das eine, das war ganz blöd, und das andere, was ist denn der Gewinn? Also, die Leistung war schlecht, die bringt nichts. Aber was ist denn der Gewinn im Glauben? Er sagt, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, also durch die eigene Leistung, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Also, hier zählt er jetzt die Gewinne auf. Und der Hauptgewinn ist sozusagen Christus. Ne, wenn man sagen würde, Hauptgewinn heute, Christus. Ne, sagt, das ist das Allerwichtigste. Alles andere kann ich vergessen. Paulus will, und hier steht es wieder, in ihm gefunden werden. Ne? Da taucht das Wort wieder auf. Ich möchte sozusagen ganz eingetaucht in Jesus, ganz eingetaucht im Glauben gefunden werden, wenn mich jemand praktisch beobachtet oder wenn Jesus wiederkommt. Also ich möchte da ganz in Christus sein. Er sagt, ich habe Gerechtigkeit aus Glauben. Das heißt doch für uns oder für mich, ich bin froh, dass ich durch Vergebung ein Kind Gottes bin und nicht durch eigene Leistung. Paulus sagt, ihn muss ich erkennen, also Jesus, sondern da geht es dann in die Richtung zu sagen, ihm immer ähnlicher werden. Das heißt, wie nah an der Kraft der Auferstehung leben. Das kam ja bei dem einen Lied da ein bisschen raus, wo ich nur den Kampf sehe, siehst du schon den Sieg zu sagen, es gibt noch eine Kraft, die größer ist als meine Möglichkeiten. Gott sei Dank, dass seine Kraft der Auferstehung auch in meinem Leben wirkt. Paulus ist auch bereit zum Leiden, zu sagen, ja, es Glauben bringt auch Schwierigkeiten mit, damals sicher noch konkreter wie für uns jetzt hier heute, im Moment zumindest. Und er sagt, so möchte ich gern leben. Einerseits ganz eingetaucht in Jesus und gleichzeitig die Herausforderungen des Glaubens annehmen. Das gehört ja immer zusammen und ist ja immer ein bisschen der Spannungsbogen, den es eben gibt, zu sagen, einerseits werden wir ja, wie soll ich sagen, also Glauben ist ja nicht bloß, dass man sagt, wir liegen jetzt in irgendeinem Südseegewässer bei angenehmer Temperatur und da warten wir einfach, bis Jesus kommt. Ja? Also wenn wir sagen, so, wenn man das Wasserbeispiel nochmal will, also schwimmen müssen wir durchaus schon auch. Ja. Also glaube ich immer so irgendwie beides. In Jesus leben, aber auch ganz, ich sage mal, dem Leben zugewandt mit den Herausforderungen, die es da gibt. Der Paulus schreibt ja da an anderer Stelle, aha. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, zu sagen, jawohl, Gott sei Dank, mit Jesus kann ich es packen. Also, wir dürfen also für uns auch den Gewinn festhalten, zu sagen, ich darf gern ernsthaft Glauben leben, aber nicht um Verdienstes willen. Mein Gewinn sind andere Dinge, dass wir im Glauben zu 100% jetzt schon gerettet sind, dass wir mit ihm jetzt schon jeden Tag leben dürfen, dass ich nicht sozusagen aus meiner Kraft Glauben gestalten muss, sondern dass ich mit seiner Kraft Glauben und Leben gestalten darf. Und wie gesagt, deshalb auch ganz gewiss auf eine Ewigkeit mit Jesus zugehen darf. Also der Hauptgewinn, die echten Goldmedaillengewinner sind die, die mit Jesus leben, nicht die, die es angeblich am besten machen. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass der Paulus hier auch so deutlich wird. Du hast alles geschenkt. Alles. Und wir können da auch nichts dazu tun. Und gleichzeitig freust du uns dich natürlich trotzdem, wenn wir Glauben leben, das auch ernsthaftlich und bewusst, aber nicht um irgendwas zu erreichen oder zu verbessern. Du hast alles getan, alles vollbracht. Da kann man nichts dazu tun und auch nichts verbessern. Und dafür danke ich dir, dass es feststeht, egal wie unser Leben läuft und egal wie unsere Möglichkeiten sind, jeder ist Gewinner, wenn er in dir, im Glauben lebt. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir aus diesem Glauben heraus uns auch unseren Herausforderungen stellen dürfen. Allem, was uns halt im Leben so begegnet, wo auch nicht immer alles nur prima ist. Aber es ist gut zu wissen, dass du drum weißt und wir es mit deiner Hilfe auch bewältigen können und du da durchhilfst. Ja, Vater, so danke ich dir für den heutigen Sonntag, den Ruhetag, für das Gute, was du da hineingelegt hast, aber auch, dass du nächste Woche bei uns bist und mit uns bist. Amen. Also es ist wirklich schade, dass ich den Philipperbrief jetzt mit euch nicht fertig machen kann. Das wäre echt noch spannend, aber das war jetzt der letzte Abschnitt vom Philipperbrief. Nächste Woche bin ich nochmal dran. Da kommt dann noch so ein Schlussthema sozusagen. Aber vielleicht macht ja irgendjemand anders mal am Philipperbrief weiter. Also dann merkt ihr euch jetzt einfach, Philipper 3, 1 bis 11 war schon und da geht's dann weiter. Gell?